Frauen haben die Wahl. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Bayern. Eine Sendereihe über die Meilensteine der Emanzipation der bayerischen Frauen von 1918 bis 2018. Politik ist Frauensache.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora München. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Sendereihe Frauen haben die Wahl. Am Mikrofon begleitet sie Claudia Buchbauer. Diesmal geht's um die Historie des Frauenwahlrechts und um drei Frauen, die vor 100 Jahren dabei waren. Nämlich Rosa Kempf, Anita Augsburg und Ellen Ammann. Warum das Wahlrecht für die Frauen nicht vom Himmel fiel, darüber sprechen wir mit Kerstin Wolf. Sie ist Historikerin und Mitarbeiterin beim Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Josef Putz, der Vorsitzende des Heimatkundekreises Bad Birnbach, erzählt von Rosa Kempf, die in Birnbach geboren wurde. Mehr von Anita Augsburg erfahren wir von Brigitte Schuchardt, einem Mitglied der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Und die bis vor kurzem noch langjährige Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes, Elfriede Schießleder, stellt Ellen Ammann vor. Wir wünschen eine unterhaltsame Stunde. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland und 100 Jahre Frauenwahlrecht in Bayern. Das feiern wir in diesem Jahr, dem Jahr 2018. Am 8. November 1918, also mit der Novemberrevolution, wurde in Bayern als Parlament des Landtags ein provisorischer Nationalrat gebildet. Die erste Landtagswahl fand dann am 12. Januar 1919 statt. Übrigens befand sich das Parlamentsgebäude in der heutigen Branner Straße Nummer 8. Leider gibt es dort kein Schild, das darauf hinweist. Kerstin Wolf ist Historikerin und Mitarbeiterin beim Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Sie informiert nun über die Entwicklung des Frauenwahlrechts. Zunächst stellt sie das Archiv der Deutschen Frauenbewegung vor.
Das Archiv der Deutschen Frauenbewegung ist die einzige Einrichtung in Deutschland, die sich mit der Geschichte der alten Frauenbewegung beschäftigt. Also wir sammeln Materialien und beforschen diese ungefähr von 1800 bis 1970. Mit diesem Zuschnitt, nämlich die Geschichte der Frauenbewegung zu bearbeiten, zu beforschen und auch darüber zu publizieren, sind wir die einzige Institution in Deutschland. Es gibt noch andere Frauenarchive und Bibliotheken, die sich aber mit den Frauenbewegungen danach, also ungefähr ab den 1970er Jahren, beschäftigen.
Jetzt haben wir in diesem Jahr 2018 und wir feiern 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Dieses Recht fiel ja nicht einfach so vom Himmel. Welche Frauen oder Parteien kämpften dafür und welche Schritte erscheinen Ihnen dabei wesentlich?
Wie Sie schon sehr schön gesagt haben, fiel dieses Recht nicht einfach vom Himmel. Das ist auch sehr wichtig, das tatsächlich immer wieder zu sagen. Die Frauen in Deutschland haben ungefähr seit der 1848er Revolution damit angefangen, darüber zu diskutieren, ob es denn nicht sinnvoll wäre, das Frauenwahlrecht zu haben. Eine der wichtigen dabei war Luise Otto Peters, die in ihrer eigenen Zeitschrift 1849 die erste war, soweit wir wissen, die gesagt hat, Frauen müssten auch in der Lage sein, Staatsbürgerinnen in ihrem eigenen Land zu sein. Also da steht dann nicht, wir wollen das Wahlrecht haben, sondern es kreist immer wieder um die Frage, wie können Frauen Staatsbürgerinnen sein. Diese Forderung geht dann durch die Jahrzehnte immer weiter. Es gibt dann Frauen, die immer wieder darauf hinweisen, wie zum Beispiel auch Hedwig Dohm, die in den 70er Jahren, also in den 1870er Jahren, eine ganz interessante Schrift geschrieben hat, wo sie sich dezidiert mit dem Frauenstimmrecht auseinandersetzt und es fordert. Und ab den 1890er Jahren fängt dann auch die bereits bestehende Frauenbewegung an, sich dafür zu interessieren. Die 1890er Jahre sind sowieso für die Frauenbewegung und zwar sowohl für den bürgerlichen als auch für den proletarischen Flügel ein ganz entscheidendes Jahr, weil da werden die Sozialistengesetze nicht mehr verlängert und diese gesamte Gesellschaft, diese Kaiserreichsgesellschaft ich sag mal, liberalisiert sich so etwas. Also die Ideen nach Liberalität, nach Modernität können da richtig Fahrt aufnehmen. Also die ersten Vegetarier fangen da an und das neue Bauen wird diskutiert. Und auch die Frauenbewegung kann also so richtig Fahrt aufnehmen und beginnt dann übers Frauenwahlrecht zu sprechen. Und 1902 wird dann in Deutschland der erste Verein für das Frauenstimmrecht in Hamburg gegründet. Vorher war das nicht wirklich möglich, weil es in Deutschland Vereinsparagraphen gab, die es Frauen verboten hat, Mitglied in einem politischen Verein zu sein. Und ein Frauenstimmrechtsverein ist nun eindeutig ein politischer Verein. Deswegen wurde der auch 1902 nicht in Berlin, also im politischen Zentrum des Reiches, gegründet, sondern in Hamburg. Das sind so die Bürgerlichen, die fangen dann an mit Frauenvereinen ab 1902. Und die sozialdemokratischen Frauen, die gehen einen ganz anderen Weg. Die sind innerhalb ihrer Partei immer wieder damit beschäftigt, die Forderung nach Frauenstimmrecht aufzurufen, den Männern klarzumachen, dass die soziale Frage, also die Arbeiterfrage und die Frauenfrage eng miteinander verknüpft sind. Und die engagieren sich dann für die Einführung des Internationalen Frauentages, der ab 1911 ja dann auch eingeführt wird und zum ersten Mal begangen wird. Den kennen wir ja heute noch. Wir feiern den immer am 8. März. Und dieser Internationale Frauentag war sozusagen der sozialistische Kampftag der Frauen für das Frauenwahlrecht. Und diese beiden Bewegungen, diese beiden Aktionen für das Frauenwahlrecht waren auch bis 1914 so erfolgreich, dass viele Historikerinnen heute davon ausgehen, dass nicht mehr viel gefehlt hätte und schon vor dem Ersten Weltkrieg wäre eventuell schon das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Aber wir wissen ja, dass es anders gekommen ist, weil der Erste Weltkrieg, der Ausbruch des Ersten Weltkrieges erstmal allen Aktivitäten einen Riegel vorgeschoben hat.
Vor 1918 war es auch nicht jedem Mann erlaubt zu wählen. Mhm. Teilweise gab es das Zensuswahlrecht, nachdem nur reiche Männer des Bürgertums wählen durften. Gab es auch Ideen, etwas Ähnliches für die Frauen einzuführen?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Hinweis auch. In Preußen, also Preußen war das größte Land ja insgesamt im Deutschen Reich, und in Preußen gab es für den Landtag das preußische Dreiklassenwahlrecht, also nicht jeder Mann hatte eine gleiche Art von Stimme, sondern es wurde nach Einkommen bzw. nach Steueraufkommen gewählt. Das ist von der Sozialdemokratie immer schon sehr in die Kritik geraten. Die haben auch immer wieder darüber diskutiert, dass das so nicht geht. Die preußischen Frauen, die sich dann für das Frauenstimmrecht eingesetzt haben, hatten dann das Problem, dass sie sich entscheiden mussten, ob sie, wie zum Beispiel ein Frauenstimmrechtsverein in Hamburg, gleich das allgemeine, gleiche, geheime Wahlrecht für alle Männer und Frauen fordern sollten, oder ob es nicht vielleicht als Zwischenweg, als Zwischenstufe auf diesem Weg sinnvoll wäre, das preußische Dreiklassenwahlrecht auch für Frauen zu akzeptieren. Und an dieser Frage ist die bürgerliche Frauenstimmrechtsbewegung auch so ein bisschen ins Schlingern geraten, hat sich gespalten, weil es durchaus Frauen gab, die gesagt haben, wir wollen jetzt nicht gleich alles fordern, weil das bedeutete, man hat sich sehr stark mit der SPD in eine Richtung gestellt, sondern die gesagt haben, wir machen einen kleinen Schritt, und dieser Schritt bedeutet, wir akzeptieren das Dreiklassenwahlrecht auch für die Frau. Und wie gesagt, dagegen gab es dann noch andere, die gesagt haben, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Wir fordern gleich das gleiche geheime und so weiter Wahlrecht für alle. Und auf der dritten Seite gab es dann noch welche, die sagten, was die Männer machen, ist uns eigentlich egal. Wir fordern jetzt erstmal das Wahlrecht für die Frau und dann schauen wir mal weiter. Also man sieht daran sehr schön, dass es durchaus komplizierter ist, als es auf den ersten Blick erscheint, was nämlich zu einer gewissen Zeit dann unter Wahlrecht auch verstanden wird und wie am sinnvollsten der Weg zum Ziel auch zu gehen ist.
Und warum konnten sich die Verfechterinnen des allgemeinen Wahlrechts, also das Unabhängige vom Einkommen, durchsetzen?
Letztendlich haben die sich gar nicht wirklich durchgesetzt, sondern die Debatte darüber, welches Wahlrecht jetzt gefordert werden soll, ist dann im Zuge des Ersten Weltkrieges in den Frauenvereinen erstmal ad acta gelegt worden. wie insgesamt die Frauenstimmrechtsarbeit erstmal ad acta gelegt wurde. Und erst durch die Osterbotschaft des Kaisers 1917, der nämlich eine Demokratisierung des Wahlrechts in Aussicht gestellt hat und kein Wort zum Frauenwahlrecht sagte, erst durch diese Osterbotschaft ist die Frauenstimmrechtsbewegung wieder neu entstanden. Und da hat sie sich, ich glaube, sehr pragmatisch einfach entschieden, über diese Frage nicht mehr zu diskutieren, sondern in dem Moment zu versuchen, das Thema Frauenwahlrecht am Kochen zu halten. Und das ist ihr dann tatsächlich ja auch bis 1918 geglückt. Und letztendlich eingeführt hat ein demokratisches Wahlrecht, worunter dann auch das Frauenwahlrecht verstanden wurde, ja der Rat der Volksbeauftragten, also SPD-Männer, die sich sowieso immer schon für das gleiche geheime und so weiter Wahlrecht eingesetzt haben.
Im Januar 1919 fanden dann die ersten Wahlen statt, an denen Frauen beteiligt waren, also die Deutsche Nationalversammlung im Deutschen Reich und der erste Bayerische Landtag in Bayern. Wie nahmen denn die Frauen ihr neues Recht wahr?
Es ist ganz interessant zu sehen, es gab durchaus Stimmen in der Frauenbewegung, die sehr große Befürchtungen hatten, dass die Frauen ihr neues Recht überhaupt nicht wahrnehmen würden. Aber man sieht, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch war. Sie lag überall bei ungefähr 85-88%. Und es haben genauso viele Männer wie Frauen gewählt. Also da kann man überhaupt gar keinen Unterschied feststellen.
Und wie viele Frauen kandidierten?
Also für die Nationalversammlung haben ungefähr 300 Frauen kandidiert. Geworden sind es dann 37. Also man sieht auch, die damaligen ersten Politikerinnen hatten es nicht unbedingt leicht, sofort gehört zu werden, weil sie mussten ja dann erstmal überhaupt den Weg jetzt in die Parteien finden, in diese gesamte parlamentarische Arbeit überhaupt. Also in der Weimarer Nationalversammlung waren dann ungefähr 9% Frauen.
Also die Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, sind für die Deutsche Nationalversammlung. Genau. Mhm. Haben Sie auch Zahlen zum Bayerischen Landtag?
Ich weiß, dass es im Bayerischen Landtag 193 Abgeordnete gab und davon waren nur 8 Frauen. Also in Bayern wurde der Anteil des Reichs von 9% in keinerlei Weise erreicht.
Wenn Sie jetzt die Situation vor 100 Jahren mit der von heute vergleichen, was hat sich verändert?
Ich denke, verändert hat sich, dass heute viel selbstverständlicher davon ausgegangen wird, dass Frauen und Politik etwas miteinander zu tun haben und dass Frauen auch Politikerinnen sein können. Das war vor 100 Jahren ein ganz großes Problem und war es übrigens sehr lange. Ich würde sagen, erst ungefähr seit den 80er Jahren hat sich diese starke Bindung von Parteipolitik und Männlichkeit ein bisschen gelockert und wir sind immer noch dabei, das ganz aufzubrechen. Aber es ist natürlich ein unglaublicher großer Fortschritt, eine Bundeskanzlerin zu haben oder eine Verteidigungsministerin, weil früher in der Weimarer Republik sah man durchaus, dass es bestimmte Themen gab, für die Frauen zuständig waren. Das war immer das Soziale, das war die Bildung, das war alles das, was eben als weiblich galt. Und das ist mit so einer Verteidigungsministerin jetzt auf jeden Fall erstmal durchbrochen worden. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es natürlich noch viel zu tun gibt, weil auch die Frauen vor 100 Jahren mussten leidvoll feststellen, dass nur durch die Einführung des Frauenwahlrechts noch nicht alle Probleme gelöst waren. Im Gegenteil, eigentlich gab es ein neues Problem, nämlich wie man es schafft, Frauenbelange ins Parlament zu bekommen. Und das ist ja ein Problem, was wir heute durchaus auch immer noch haben.
In München soll demnächst eine Straße in Freiham nach Rosa Kempf benannt werden. In Bad Birnbach, ihrem Geburtsort, gibt es bereits Hinweise auf die Frauenrechtlerin. Wir fragten Josef Putz, den Vorsitzenden des Heimatkundekreises Bad Birnbach, welche Erinnerungen an Rosa Kempf man in dem Ort entdecken kann.
Vor etwa einigen Monaten hatten wir eine Tafel an dem Gebäude angebracht, das wohl ihr Geburtshaus ist und wo sie auf alle Fälle die ersten Lebensjahre verbracht hat. Und diese Tafel, die ist also sehr informativ. Und darüber hinaus gibt es einen Aufsatz in den Bad Birnbacher Heimatheften, wo es also so ist, dass Elke Reining bereits im Jahr 1998 diesen Aufsatz veröffentlichte, wo also sehr genau über die Lebensgeschichte der Frau Kempf vorgetragen wird. Wir haben allerdings vor, dass wir in unserer historischen Ausstellung, die der Heimatkundekreis auch betreibt, jetzt, nachdem wir endlich wissen, in welchem Haus die Frau Kempf geboren wurde, auch eine dezidierte Lebensgeschichte noch fertigen werden.
Warum ist es denn dem Heimatkundekreis Bad Birnbach so wichtig, an Rosa Kempf zu gedenken?
Es ist schon gar nicht so einfach gewesen, dass wir auf Rosa Kempf gestoßen sind. Der Erste, der uns eigentlich darauf hinwies, war der Dr. Hans-Jochen Vogel, der frühere Oberbürgermeister von München. Der hat in seiner Zeit, als er Justizminister war in Berlin, da war er sehr häufig hier in Bad Birnbach und der kannte meinen Bruder und mich. Wir sind beide so Heimatforscher und geschichtlich sehr interessiert. Und hat er gesagt, er versteht überhaupt nicht, warum die Birnbacher nichts aus Rosa Kempf machen. Und ich muss gestehen, damals war der Name Rosa Kempf für mich auch kein Thema. Ich wusste es nicht. Dann hat man natürlich recherchiert und eben dann kurze Zeit später kam auch Elke Reining aus Bremen auf uns zu. Das war ein Zufall. Und die war natürlich bestens informiert und seitdem ist Rosa Kempf bei uns schon ein Thema.
Ja, sie ist ja auch schließlich in Bad Birnbach geboren.
Ja, sie ist in Bad Birnbach geboren, das wussten wir nicht. Und wir wussten vor allen Dingen bis zum Jahr 2017 nicht, in welchem Haus. Das war gar nicht so einfach zu finden. Unser Mitglied, die Frau Beate Jäger, hat es dann im Staatsarchiv in München in den Grundsteuerakten durch einen Zufallsfund entdeckt, wo also ihr Vater, der Dr. Jakob Kempf, sich ein Grundstück hier kaufte und darauf eine Praxis errichtete mit einer Wagenremise. Das musste er natürlich haben, weil er Pferd und Wagen brauchte. In der Zeit musste er auch eine Möglichkeit haben, zu seinen Patienten zu kommen. Seitdem wissen wir jetzt wirklich, wo sie ist und dann war es auch erst möglich, diese Tafel anzubringen. Aber inzwischen haben die Birnbacher das alle geschnallt, dass das eine wichtige Dame ist. Und ich denke, die sind alle sehr stolz darauf, dass die gerade bei uns hier geboren ist.
Rosa Kempf promovierte über das Leben der jungen Fabrikmädchen in München. Was war das Besondere daran?
Sie war ja ursprünglich hier aufgewachsen und zunächst einmal war sie Hilfslehrerin. Auch noch in unserem Gebiet hier, in unserer Nachbargemeinde Wolfarkirchen zum Beispiel, war sie 4 Jahre als Hilfslehrerin tätig und hat dann später in München sozusagen das Abitur nachgemacht, würde man heute sagen, auf dem zweiten Bildungsweg. Und im Anschluss dran, weil eben die Situation dann so war, dass auch Damen oder Frauen studieren konnten, ab 1903 etwa, vorher war das gar nicht möglich an der Universität, hat sie ab 1905 studiert und dann hat sie natürlich auch habilitiert. Sie war offensichtlich hochintelligent, sie war auch sehr ehrgeizig, das kann man aus allem, wenn man das so gelesen hat, wirklich entnehmen. Und sie war natürlich auch sehr durchsetzungsstark und eine mutige Frau war sie auch. Das kann man in ihrem späteren Leben durchaus immer wieder feststellen. Und dieses Thema Fabrikmädchen hat sie wohl deswegen sehr berührt, weil sie einfach durchsetzen wollte, soweit sie es überhaupt mit ihren Möglichkeiten konnte, die Gleichberechtigung der Frauen gegenüber den Männern. Das war ihr großes Anliegen, das zieht sich durch ihre ganze Lebensgeschichte hindurch. Das war ihr oberstes Thema. Da war natürlich diese Arbeit sicherlich gegenüber ihrem Professor eine sehr gute Basis. Und sie hat da auch mit Summa Cum Laude ja promoviert. Und der Professor war ja so, der wollte eigentlich mit Frauen in seinem Beruf nicht so viel zu tun haben. Aber in dem Fall hat er tatsächlich geschrieben, es ist eine außergewöhnliche Arbeit und in jeder Hinsicht sehr gut.
Also die Doktorarbeit befasste sich mit den damaligen sozialen Zuständen, mehr oder weniger theoretisch, obwohl das ja auch so eine empirische Untersuchung war.
Ja.
Inwiefern engagierte sich Rosa Kempf sozial im praktischen Bereich?
Sie hat also in der Zeit, nachdem sie promoviert war, also noch vor Ende des Ersten Weltkriegs, ging sie ja nach Frankfurt und hat in Frankfurt ein Institut gegründet, wo also junge Mädchen ausgebildet wurden in ihrer sozialen Arbeit. Und sie hat dann auch dieses Institut geleitet bis etwa 1918 und mit Kriegsende ging sie wieder nach Bayern zurück und dann war sie ja politisch tätig. Und da kam natürlich alles das, was sie leisten wollte in ihrer politischen Arbeit, insbesondere Frauenrechte, das war ihr Thema.
Welche Aktivitäten unternahm sie denn im politischen Bereich?
Zunächst einmal war sie Gründungsmitglied, wir würden heute sagen, einer freien demokratischen Partei, hat damals ein bisschen anders geheißen, die DDP in Bayern. Da war sie Gründungsmitglied und auch stellvertretende Vorsitzende. Und dann ist sie ja in die Politik gegangen und wurde in dem Zusammenhang, dass sie auch beim Verband der Bayerischen Frauenvereine in der Vorstandschaft war, dann auch in den sogenannten provisorischen Nationalrat berufen. Das war ja damals der Vorläufer des ersten Bayerischen Landtages, des ersten frei gewählten Bayerischen Landtages. Und dort hat sie natürlich in einer sehr bedeutsamen Rede eigentlich ihr Programm dargestellt. Und das kann man letztlich wieder zurückführen auf das Thema Frauenrechte. Und das hat sie also in vielen Passagen sehr deutlich mit ihren Forderungen unterstützt.
Großer Kampf war auch gegen die NSDAP und bekam im April 1923 auch Ärger mit den Nationalsozialisten. Können Sie über diese Situation berichten?
Ja, sie war damals, als Adolf Hitler im Zirkus Krone eine große Rede hielt, war sie auch als Zuhörerin dort und hat eben dann, so wie sie es eigentlich immer machte, sie schreibt es also selber so, hat sie ja immer sich Notizen gemacht, um hinterher abzuwägen, was denn hier tatsächlich los war. Und das hat sie auch bei dieser Rede von Adolf Hitler gemacht. Aber die Saalordner, denen war das ein Dorn im Auge. Sie haben ihr dann gewaltsam diese Notizen abgenommen und sie hat dann später sogar dagegen geklagt, hat auch letztlich Recht bekommen. Aber man hat ja auch irgendwie in der Urteilsbegründung eine kleine Mitschuld gegeben, weil sie sich dagegen gewehrt hat. Also sie war eine sehr, sehr mutige Frau. Das war ja damals nicht so einfach. Und ab diesem Zeitpunkt war sie wohl auch bei der NSDAP auf einer schwarzen Liste. Denn das führte ja später dann auch dazu, dass sie 1933 von ihrem Berufsleben völlig abgekoppelt wurde und sie konnte ihren Beruf nicht mehr ausführen. Sie wurde dann eigentlich kaltgestellt.
Unter anderem mit der Anita-Augsburg-Allee in Neuhausen würdigt die Stadt München diese berühmte Frau der Frauenbewegung. Anita Augsburg gründete im Jahr 1894 die Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau, die Vorläuferin des heutigen Vereins für Fraueninteressen. Brigitte Schuchardt, Mitglied der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, erklärt, warum die Organisation so einen komplizierten Namen hatte.
Das hing damit zusammen, dass politische Vereine ja sowieso für Frauen zu diesem Zeitpunkt verboten waren. Und in Bayern war ja sowieso noch mal alles ein bisschen strenger. Und dann gaben sie sich eben den Namen, aber auch natürlich, weil es vor allem noch zu dieser Zeit ein sehr sozialer Verein war. Und er wurde dann aber 1899 ja umbenannt, Verein für Fraueninteressen.
Eine der Frauen, die den Verein oder die Gesellschaft gründeten, war Anita Augsburg.
Ja.
Was konnte sie in den 5 Jahren ihrer Mitgliedschaft erreichen?
1994, also praktisch mit der Vereinsgründung, ist sie ja nach Zürich gegangen zum Jurastudium. Denn da war schon ihr politisches Interesse sehr stark. Vorher war sie mehr auch für das berufliche Interesse. Und da sagte sie, wir verändern die Situation der Frauen nur dann, wenn wir auch ihre Rechtssituation verändern. Und da meinte sie, sie muss sich erstmal so gut bilden, dass sie auch richtig den Männern gegenüber argumentieren kann. Und sie nimmt in Zürich, in Deutschland kann man noch nicht Jura studieren, nimmt sie ein Jurastudium auf.
Was hat sie denn innerhalb des Vereins oder innerhalb dieser Gesellschaft für Erfolge gehabt?
Sie hat, glaube ich, nicht sehr intensiv selbst im Verein gearbeitet, weil sie ja meistens in Zürich war oder auch schon sehr viel in Berlin. Aber sie hat hier eine intensive Rechtsberatung auch eingerichtet und hat Leute, Frauen dafür gefunden, die eben da auch intensiv gearbeitet haben, weil sie solidarisch sein wollte mit den Frauen, die eben nicht so privilegiert waren wie die bürgerlichen Frauen, sodass die, es ging da auch um die Rechtsberatung von Dienstmädchen, deren Arbeitsverträge, also da hat sie, glaube ich, eben im rechtlichen Bereich sehr viel eingebracht.
War denn der Verein für Fraueninteressen oder die Gesellschaft dann damals eher eine Beratungsstelle?
Ja, also auch. Auch, sie hatten eine wichtige Beratungsstelle in der Brienner Straße war das damals, also auch an einem bedeutenden Ort. Die hatten ja bis heute, existiert ja dieser Verein, immer auch Büros, Während des Dritten Reichs war es halt schwierig. Es existierte zwar ein kleines Büro, aber es war kein bedeutender Verein in dieser Zeit.
Anita Augsburg war ja in Bereichen aktiv, die für eine Frau Ende des 19. Jahrhunderts sehr ungewöhnlich waren. Können Sie das genauer darstellen?
Ja, ich denke, was vor allem war so seit 1894. Vorher war eigentlich schon bedeutend, dass sie sich nicht mit irgendeiner Art von Hausfrauen, in Anführungsstrichen Hausfrauendasein, abfinden wollte. Sie hat ja als intelligente Schülerin, hat sie dann ein Lehrerinnenbildungsseminar besucht, war aber nicht Lehrerin, hat dann auch eine Schauspielschule besucht, hat sie auch nur kurz gemacht. Und danach hat sie gesagt, wir müssen in dieser patriarchalischen Gesellschaft etwas verändern. Und das waren drei Dinge, glaube ich, die ihr besonders am Herzen lagen. Eben die Gleichberechtigung der Frau in Ehe und Beruf. Dann ihr ganz großes Ziel, das Frauenstimmrecht. Und ihre dritte Leidenschaft, kann man da wohl sagen, ist der Kampf für den Frieden. Sie war ja Radikalpazifistin. Das unterscheidet sie schon sehr von Frauen der damaligen Zeit.
Im Jahr 1902 gründeten Anita Augsburg und ihre Lebensgefährtin den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht und fünf Jahre später den Bayerischen Landesverein für Frauenstimmrecht. Wie kam es dazu?
Also in Berlin, da war es ja ungefähr bis 1907 immer wieder, während des Studiums in Zürich war sie schon immer in Berlin. Und da hat sie viele Frauenrechtlerinnen intensiv kennengelernt, hat für verschiedenste Zeitschriften geschrieben und hat dann aber gesagt, wir sind nur auch stärker, wenn wir uns zusammenschließen. Was sehr schwierig war, weil die meisten bürgerlichen Frauen ja nicht unbedingt so rechts- und friedensbewegt waren. Aber sie hat genug Leute gefunden, also zum Beispiel Helene Stöcker aus Berlin oder Auguste Kirchhoff, die kam aus Bremen, wieder Gustave Heimann war da schon dabei, Minna Kauer auch. Das war schon ein Zusammenschluss in diesem Sinne, gemeinsam sind wir stark. Und auch, um sich etwas abzuheben von den konservativ-bürgerlichen Frauen.
Welche Schritte unternahm denn dieser Verein oder diese beiden Vereine, um ein Frauenstimmrecht zu bekommen?
Also damals war wohl das Intensivste die verschiedenen Zeitschriften, die schon politisch waren. Obwohl ein politischer Verein für Frauen verboten war, waren die Zeitschriften, die Minna Kauer rausgegeben hat und dann auch später Augsburg selbst eine Zeitschrift. Also das war schon, ich würde sagen, vergleichbar mit dem, was unsere vielen Internetresolutionen heute bedeuten. So haben die Frauen sich damals intensiv vernetzt, also vor allem auch international vernetzt. Ja, da waren dann die Frauenrechtlerinnen aus Amerika wie Jane Addams oder die Suffragetten in England. Die waren ja alle mit dem Kampf für Frauenstimmrecht und Frauenrecht ein bisschen früher dran als in Deutschland. Und mit denen allen war Augsburg. Und ich möchte nie Augsburg eigentlich zu diesem Zeitpunkt alleine nennen, weil immer wieder Gustave Heimann auch an ihrer Seite war, ihre langjährige Lebenspartnerin, die gleichgesinnt mit Augsburg war. Dann haben sie ja in Bayern überwiegend gelebt. Seit etwa 1907 sind beide in den Süden gezogen. Und dann haben sie sich vor allem auf Bayern konzentriert, ohne das Internationale zu vernachlässigen.
Also Sie sagen, dadurch, dass Anita Augsburg und ihre Lebensgefährtin eine Zeitschrift herausgaben, wo sie darüber informierten, wie es in den anderen Ländern aussieht mit dem Frauenwahlrecht, sich dadurch dann die deutschen oder auch die bayerischen Frauen animiert gefühlt haben, ja, das wäre doch auch was für uns.
Ja, und auch dann tatsächlich einen großen Verein damit zusammengebracht haben. Also sie wurden ja auch wirklich unterstützt, obwohl sie damals jetzt finanziell noch sehr gut dastanden. Beide haben ein gutes Erbe mitgebracht. Später dann in der Inflation hatten sie nicht mehr viel Geld. Also da brauchten sie diese Mitgliedsbeiträge auch. Aber es war schon diese Bewusstseinmachung für ganz viele Frauen. Schaut euch mal euer Leben genau an und dann seht ihr, wie benachteiligt das Leben von Frauen, vor allem auch von Ehefrauen. Also es ging ihnen auch um vor allem bei dieser Aufklärung um das Recht der Ehefrauen, die ja damals noch total von ihren Ehemännern abhängig waren in jeder Beziehung. Und in diesen Zeitschriften haben sie auch dafür gekämpft und konnten dann in die Öffentlichkeit gehen, um zum Beispiel für die Bildung von Mädchen und Frauen zu kämpfen. Also Anita Augsburg ist ja durch die Lande gereist, hat überall Vorträge gehalten, schon während ihres Studiums. Und auf einem dieser Vorträge kam sie so positiv an, dass in Karlsruhe schon 1893, so früh war das schon, das erste Mädchengymnasium gegründet werden konnte.
Anita Augsburg trat auch gegen die Nationalsozialisten auf und versuchte mit ihrer Lebensgefährtin und Ellen Ammann zusammen im Jahr 1923 Hitler aus Deutschland auszuweisen. Können Sie genaueres dazu berichten?
Ja, da gab es also schon ziemliche Pöbeleien von den Nationalsozialisten gegen diese Ligafrauen auch. Die Internationale Frauenliga gab es ja zu dem Zeitpunkt in München. Und es gab üble Aufmärsche. Und zwar muss man sagen, es war vor dem Hitlerputsch, der ja erst im November 23 war. Und Anita Augsburg, Ellen Ammann, es waren 7 Frauen aus allen Parteien, beziehungsweise auch Nicht-Parteifrauen. Anita Augsburg war ja in keiner Partei zu diesem Zeitpunkt. Und die haben sich zusammengetan und sind zu dem damaligen Innenminister, Herrn Speyer, gegangen und haben verlangt, dass der Ausländer Adolf Hitler, so haben sie das begründet, weil sie meinten, damit mehr Chancen zu haben, er war ja Österreicher, dass der ausgewiesen wird, weil er einfach in München so übel politische Propaganda macht. Aber leider vergeblich.
Leider vergeblich, und deshalb musste Anita Augsburg dann 1933 ins Exil gehen. Konnte sie sich dort auch weiterhin engagieren?
Ja, sie sind ja von ihrer Reise, sie haben die Nachricht damals von dem Regimewechsel auf Mallorca erfahren. Sie sind ja sehr, sehr viel gereist auch und konnten gar nicht mehr zurück. Sie hatten wirklich nur ein paar Reisetaschen dabei. Alles andere ist ihnen in München dann verloren gegangen, vor allem dieses kostbare Frauenarchiv, was sie aufgebaut hatten. Und sie sind dann nach Zürich gegangen, wo es eine sehr gute Sektion der Internationalen Frauenliga gab. Und da wurden sie, ja, wenn ich jetzt sage, durchgefüttert, ist das ein bisschen arg klischee. Aber sie wurden von den Frauen dort sehr unterstützt, vor allem von Clara Ragaz heißt eine und die andere Walker. Und da haben sie, so gut sie konnten, auch noch in Zeitschriften geschrieben, viele Briefe an viele internationale Frauen. Und jetzt muss man, glaube ich, ganz kurz ergänzen, dass sie ja 1915 während des Ersten Weltkrieges diese internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit gegründet haben. Und aus dieser Zeit vor allem waren sie international doch sehr bekannt und sehr kompetent. Und da haben sie natürlich mit diesen Frauen, vor allem bei Beginn des Zweiten Weltkrieges, intensiv versucht, um den Frieden noch zu ringen, was ihnen bekanntermaßen ja nicht gelungen ist. Und Anita Augsburg war ja dann auch schon sehr alt und sehr krank. Beide sind ja 1943 im kurzen Abstand gestorben. Und am Ende ihres Lebens war vor allem Anita Augsburg schon sehr, sehr deprimiert, einfach, dass sie nochmal einen Krieg miterleben mussten. Und für mich ist immer ganz interessant, dass sie am Ende ihres Lebens so einen Satz geprägt hat, die Radikalpazifistin, muss man sich denken: Was ist Frieden ohne Freiheit wert? Also sie hat, vermute ich, tatsächlich dann den Krieg auch akzeptiert.
Im Stadtteil Blumenau erinnert der Ellen-Ammann-Weg an diese soziale Politikerin. Der Katholische Deutsche Frauenbund gab sogar seinem Haus diesen Namen. Mehr dazu berichtet Elfriede Schießleder, die bis vor kurzem viele Jahre im Vorstand des Katholischen Deutschen Frauenbundes war.
Der Katholische Deutsche Frauenbund wurde vor gut 100 Jahren gegründet, genau 114 Jahren. Und zwar wollte man damals die katholischen Frauen zusammenfassen, um katholisch wertebewusst etwas gegen diese Emanzipationsbewegung der damaligen Zeit, gegen den ersten Feminismus zu haben. Eine Bündelung der Frauen, die sich so verzettelt hatten in der Wohltätigkeit. Und das hat unsere Gründerin, die Ellen Amann, kaum 15 Jahre später dann auch genutzt für die ganz neue Demokratie.
Das Haus des KDFB Landesverband Bayerns heißt auch Ellen-Ammann-Haus. Warum wurde genau jetzt dieser Name gewählt?
Sie war die Gründerin des Landesverbandes, sie war die Gründerin auch des Katholischen Frauenbundes in Bayern, der sich zuerst in den einzelnen Orten in Zweigvereinen begründete. Und nachdem man so viele Zweigvereine in Bayern hatte, dass die Zentrale in Köln, so nannte man diese Bundesstelle, praktisch zugestehen musste, in Bayern sind so viele Zweigvereine, die sollten sich eine eigene Ebene schaffen, eine Landesebene. Und 1911 hat die Ellen Amann den Landesverband des Katholischen Frauenbundes gegründet. Und von daher war es ganz naheliegend und eigentlich logisch, dass wir nach ihr auch unser Haus und unsere Geschäftsstelle benennen.
Ellen Amann war einerseits sozial und kirchlich engagiert und andererseits auch politisch aktiv. Können Sie zunächst Ihre sozialen Aktivitäten vorstellen?
Sie kam ja 1890 nach München in ein Bayern, das frauenpolitisch sehr unterbelichtet war, in dem Frauen eine sehr schlechte Bildung hatten. Und im Zuge dieser Industrialisierung und der neuen Mobilität hat sie eben erlebt, dass die Mädchen vom Land in der Stadt sehr schnell eben die Schönen, den Zuhältern und die weniger Schönen in ausufernde und erniedrigende Tätigkeiten geschickt wurden. Und so war das Erste, was sie gründete, eine katholische Bahnhofsmission mit einer Berufsberatung für die jungen Frauen, die da vom Land völlig unwissend in die Stadt kommen. Sie gründete den Mädchenschutzverein für diese Mädchen, die eben dann auch begleitet wurden und so in Art Patenschaften auch nochmal von den Frauen weitervermittelt und unterstützt wurden. Sie gründete dann eben den Katholischen Frauenbund, der vor allen Dingen auf die Bildung der Frauen abzielte und darauf, dass Frauen sich selber führen und nicht wieder von einem Mann oder Pfarrer geführt werden. Und sie gründete schließlich 1911 auch etwas heimlich, etwas ja nicht ganz offen, eine geistliche Gemeinschaft, die Diakoninnen Christi, die hier nochmal ganz klar wertebewusst in christlicher Berufung für die Aufgaben des Diakons, die sozialen Aufgaben, die die Gesellschaft an die Frauen stellte, nochmal zu vernetzen und zu bündeln und dafür nochmal eine gute Grundlage zu bieten. Das waren so die wichtigsten sozialen Dinge. Und sie gründete natürlich eine Frauenfachschule, darf man nicht vergessen, auch dort, wo jetzt die Geschäftsstelle ist, wo die erste berufsmäßige professionelle Frauenbildung für, wir würden heute sagen, Sozialarbeit sich etablieren konnte.
Also Sie meinen die katholische Stiftungsfachhochschule, wie sie heute heißt?
Genau, so heißt sie heute. Wir bedauern es etwas, dass sie nicht Ellen-Amann-Schule heißt, aber ich denke mir, ihr Erbe ist bei den Professorinnen und Professoren dort auch sehr gewürdigt.
Im Jahr 1919 wurde der erste Bayerische Landtag gewählt und Ellen Amann war eine der wenigen weiblichen Abgeordneten. Meinen Sie, dass dies schwierig war für die Frau Ellen Amann oder meinen Sie, es ergab sich einfach ihre politische Karriere gewissermaßen aus ihrem bisherigen sozialen Engagement?
Beides. Beides würde ich sagen. Es war natürlich schwierig, als Frau, die ja also von Gleichberechtigung keine Rede, plötzlich in diese Männerdomäne der Politik eindringt und hier sich zu Wort melden muss und hier sich bewähren muss. Andererseits war diese Stellung im Landtag eine logische Frucht ihrer ganzen Arbeit, denn Ellen Amann hat ja seit über 10 Jahren die Frauen gebildet, die Frauen ermutigt, ihre familiären und häuslichen Pflichten auch professionell zu betrachten. Sie hat sie vereinigt, sie hat gesagt, unser Christentum muss sich auch im Alltag zeigen. Und dann ist es auch logisch, dass sie in diesem neu gewählten Parlament dann auch sich stellen muss und Gott sei Dank auch gewählt worden ist. Es waren ja herzlich wenig Frauen damals, einfach weil es so neu war und so unerhört.
Ellen Ammann war auch eine der wenigen, die die Gefahr des Nationalsozialismus erkannte. Sie versuchte zum Beispiel den Hitlerputsch zu verhindern. Ja. Wie war das genau?
Heißt dazu in den Quellen, das ist leider ein bisschen wenig erforscht, aber die Quellen, die bis jetzt zugänglich sind und die wir bis jetzt eben auswerten konnten, dass sie zufällig erfahren hat, dass Hitler eben einen Putsch machen möchte an der Feldherrnhalle. Und Putsch heißt natürlich sofort eine Gegenregierung aufstellen, damit wir diesen Putsch verhindern können bzw. ihn sehr schnell stoppen können. Sie hat damals ihren Sohn Franz mit dem Fahrrad alle möglichen Landtagskollegen und Minister einholen lassen in diese soziale Frauenfachschule und sie haben dort ein sozusagen zweites Kabinett gebildet, haben dadurch, dass die ja der Polizei bereits Bescheid sagen konnte, dass der Innenminister Mattes ja auch sehr ernst genommen hat, was die Abgeordnete Ammann da zu wissen glaubte, hat die Polizei den Putsch an der Feldherrnhalle leicht niederschlagen können. Das war ja dann diese Gefangennahme Hitlers und seine Jahre, die er in Landsberg verbringen musste. Also es hat sich alles bewahrheitet, was die Ellen Ammann eben da gehört hatte. Und Gott sei Dank auch die Niederschlagung des Putsches und das Bestehen der Demokratie. Und man hat damals, worauf wir heute noch sehr stolz sind, gesagt, also die Kollegin Ammann hätte mehr Mut bewiesen als so manche Abgeordnete in Herrenhosen.
In der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 rief Kurt Eisner den Freistaat Bayern und das Frauenwahlrecht aus. Am Tag danach setzte sich der provisorische Nationalrat zusammen. Er bestand aus 248 Männern und 8 Frauen. Mit dabei waren Rosa Kempf als Vertreterin des Hauptverbands Bayerischer Frauenvereine und Anita Augsburg für den Bayerischen Verein für Frauenstimmrecht. Für die erste Wahl zum Bayerischen Landtag, 2 Monate später, kandidierten alle 3 Frauen. Anita Augsburg trat erfolglos auf als Parteilose für die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Rosa Kempf wurde Abgeordnete der Deutschen Demokratischen Partei und Ellen Ammann gewann als Mitglied der Bayerischen Volkspartei. Wären die 3 Frauen auch gute Mitglieder des kommenden Bayerischen Landtags? Dazu nochmal Josef Putz, Brigitte Schuchardt und Elfriede Schießleder.
Also ich denke schon, wenn man ihren Lebenslauf so sieht und wenn man das alles gelesen hat, was Rosa Kempf gesprochen hat und was sie geschrieben hat, dann muss man sagen, das ist eine hochintelligente Frau und sie ist auch eine sehr mutige Frau gewesen, ich habe schon gesagt, und auch sehr durchsetzungsstark und sie hatte eine ganz klare Linie, was sie erreichen wollte. Möglicherweise wäre heute ihr Thema ein bisschen anders, vielleicht in der Grundposition auch noch frauenbezogen. Aber sicher braucht sie heute nicht mehr darum kämpfen, dass also Frauen auch Richter oder Schöffen oder Geschworene werden müssen, dürfen sollen. Also das wird heute kein Thema mehr sein. Aber es gibt ja immer noch Dinge, wo also Frauen durchaus noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, manche Positionen zu erreichen.
Also das ist für mich eine sehr schwierige Frage, weil ich schon denke, Anita Augsburg war ja eine Frau, die sehr klar ist, sehr deutlich ausgesprochen hat, welcher Meinung sie war. Und ich glaube auch nicht, dass sie besonders bereit gewesen wäre zu irgendwelchen Kompromissen. Und auch Heimann hat ja für den deutschen Nationalrat kandidiert und ist ja auch nicht gewählt worden. Auch Heimann, glaube ich, wäre keine so ideale Abgeordnete. Aber interessant wäre es sicher geworden, wenn natürlich einfach ein paar mehr Frauen im Landtag und im Reichstag gewesen wären.
Auf jeden Fall wäre Ellen Ammann für ein wichtiges Mitglied. Unser prominentestes Mitglied im Frauenbund ist ja die Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Und ich denke, die hat sehr viele Parallelen zu unserer Gründerin Ellen Ammann.
Also eben dieses christliche Verantwortungsbewusstsein, das klare Bild auf die Familie und auf den Kitt in der Gesellschaft, der klare Blick auf die christliche Verantwortung. Und so ungefähr stellte ich mir die Ellen Ammann heute auch vor. Auch mit dem Selbstbewusstsein zu sagen, und ich sage das und ich begründe das und ich fechte auch durch, was ich für richtig halte, ohne zuerst auf die Wählerinnen und Wähler und ihre Stimmen zu schauen.
Unsere heutige Sendung zur Historie des Frauenwahlrechts neigt sich dem Ende zu. Die Interviewpartnerinnen und der Interviewpartner waren Kirstin Wolf, Historikerin und Mitarbeiterin beim Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Josef Putz, der Vorsitzende des Heimatkundekreises Bad Birnbach. Brigitte Schuchardt, Mitglied der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Und Elfriede Schießleder, die bis vor kurzem noch langjährige Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Weitere Informationen zur Landtags- und Bezirkswahl am 14. Oktober finden Sie auch in dem Heftchen »Frauen haben die Wahl« von der Gleichstellungsstelle für Frauen. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Buchbauer, die auch für die Sendung verantwortlich war. Auf Wiederhören!